Super. Ich liebe dieses Lied. Vater, sieh mein Herz. Oh, das ist so gut, oder? Lass uns zusammen beten. Himmlischer Vater, lieber Gott, wir kommen vor dich, um dich zu loben, um uns an dich zu erinnern und das gemeinsam zu tun. Vater, du hast uns erschaffen. Du bist das Beste, was es gibt. Du gibst das alle Gute und du gibst uns auch das Leben. Vater, ich bitte, dass du uns jetzt begleitest in den nächsten paar Minuten, in denen du wie dich vielleicht ein Stück mehr von deinem Glanz erkennen können, Vater. Etwas erkennen von dir, was unser Erkenntnis übersteigt und dass wir Freude daran finden, Vater. Danke, dass du uns hierher gebracht hast, dass wir hier zusammen sind in dir und ich bitte im Namen von Jesus. Amen. So, der Titel der Predigt heute heißt, du bist ein Tempel. Wie geht es dir, wenn du das hörst? Und ich sage, du bist ein Tempel. Für mich ist es so, ähnlich, also vor ein paar Wochen noch war es so zumindest, wenn jemand das sagen würde zu mir, würde ich sagen, ja, cool, super, toll. Und dann, wenn jemand anderes sagen würde, du bist ein Blümchen, würde ich wahrscheinlich so ähnlich reagieren, weil für mich ist dieser Begriff Tempel und ich irgendwie, er konnte nicht so viel verbinden, ja, jetzt bis jetzt. Ist aber biblisch, ne? Und aber ich glaube, was dahinter steckt, die Bedeutung, die dahinter steckt, gibt es etwas Großartiges. Und das wollte ich mit euch heute teilen. Ja? Ich, für die, die Struktur brauchen, das ist die Struktur für heute. Okay? Wir kommen erst zum Tempel, nachdem ich so ein bisschen aushole. Ja? Wir sprechen über das Mysterium. Dann sprechen wir über moderne Entwicklungen und dann kommen wir zum Tempel und dann kommen wir zu dir. Genau, also es gibt eine Reihenfolge. Nee, heute nicht. So, als Erwachsene, wenn wir von Mysterium sprechen, öfters, so geht es mir zumindest als Erwachsener, ist es für mich eher mit etwas im Alltag mit Unbehagen hat es zu tun. Also da ist, im Mysterium ist keine Sicherheit. Im Mysterium ist keine Kontrolle. Ja, ich kann damit nicht so, es gibt mir eigentlich erstmal eher, Mysterium. Ja. Jetzt kennt ihr bestimmt manche Wesen, wenn sie das Wort Mysterium hören und sie verstehen, was es ist, würden sie ganz anders reagieren. Welche Wesen könnten das sein? Es gibt also, wir als erwachsene Menschen, wenn wir das Wort Mysterium hören, das könnte etwas mehr so Unsicherheit, ne? So Unbehagen sein. Aber es gibt andere Wesen, wenn du denn dieses Konzept von Mysterium erzählst, würde ich sagen, wuhu! Haben wir das? Okay, das ist einer.
Dinosaurier.
Genau. Die Kinder. Die Kinder finden es gar nicht so problematisch, ja, unbehaglich. Die finden es toll. Ja? Und ich glaube, dass Jeder von uns war mal ein Kind. Das glaube ich einfach. Und ich glaube sogar, dass in jedem von dir ein Kind drin immer noch steckt. So, ich möchte jetzt in den nächsten 5 Minuten zu dir als ein Kind sprechen, okay? Muss andere nicht zeigen, dass du ein Kind in dir hast, aber ich spreche zu dir als ein Kind, okay? Okay.
Exactly.
So, Jesus sagt ja auch, ne, also sagt, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Ne? Das ganze Leben ist ein Mysterium, was es zu erforschen gilt. Und wenn wir denken, dass es alles man irgendwie verstehen kann und in eine Box reinpacken kann, dann verstehen wir irgendwie das Leben nicht. Ich gebe euch ein Beispiel. Einfach alles im Leben ist ein Mysterium, okay? Ein Beispiel. Ich habe vor 1,5 Jahren ungefähr entdeckt, dass ich Laktoseintoleranz habe. Also ich kann Milch nicht so gut vertragen. Und dann habe ich beschlossen, ich trinke meinen Kaffee nicht mehr mit Milch. Und dann habe ich herausgefunden, der Kaffee schmeckt bitter. Soweit? Kein Mysterium, ne? Alles klar. So. Jetzt ist die Frage, wenn du jetzt ein Kind wärst, was würde ein Kind fragen? Aber warum? Genau. Warum schmeckt der Kaffee bitter? Dann gehen wir zu Google, wir forschen raus und wir finden heraus, Kaffee schmeckt bitter, weil es Kaffeesäuren hat und Gerbstoffe. Viel Spaß beim Translaten, aber ich habe es ja auch übersetzt. Genau, andere Frage. So, und das ist eine Antwort, nicht wahr? Ne? Sauerstoff, also die Kaffeesäuren und Gerbstoffe, das ist die Antwort. Und das Mysterium von dieser Frage ist weg. Ha! Genau. Neue Fragen stellen. Warum enthalten denn Kaffeebohnen diese Kaffeesäuren und Gerbstoffe? Ne? Forschen, finde heraus, ach, alles klar. Die Antwort ist, aus Schutz vor Fressfeinden. Damit die Tierchen, wenn sie essen, bitter, dass sie es nicht mehr essen wollen. Ja, auch unter anderem, ne? Das ist die Antwort. Und das Mysterium ist weg. Nee, nicht wenn du ein Kind bist. Wenn du ein Kind bist, hast du weitere Fragen. Ja, okay. Warum enthalten Kaffeebohnen diese Stoffe aus Schutz vor Fressfeinden? Aber warum streben die Arten nach Erhaltung, um sich zu schützen? Warum müssen sie sich schützen? Warum wollen sie sich schützen? Haben sie ein Gehirn? Nee, haben sie nicht. Dann forschen wir raus, woher kommt, die haben einen Lebenstrieb, den deren DNA einbezogen ist. Das ist die Antwort. Nein? Warum? Aus der Entwicklung des Lebens. Was treibt die Entwicklung des Lebens an? Die Anpassung an die Umwelt. Okay, warum muss es an die Welt angepasst werden? Um in verschiedenen Bedingungen zu bestehen. Warum gibt es verschiedene Bedingungen? Durch die Vielfalt der Erde und des Kosmos. Woher kommt diese Vielfalt? Aus der Komplexität der Schöpfung. Woher kommt diese Komplexität? Weil sonst könnte das Leben nicht entstehen. Wieso sollte das Leben entstehen? Wir lesen in der Bibel, dass wir erfahren, dass Gott aus Liebe die Welt erschaffen hat. Wer hat diesen Gott erschaffen? Niemand. Gott war schon immer da. Warum? Das ist ein Mysterium. Also, bei der Frage nach, warum der Kaffee bitter schmeckt, wenn wir tief genug graben, kommt irgendwann zum Gott und zum großen Mysterium. Jetzt habe ich einen Kaffee getrunken, gucke aus dem Fenster, da scheint die Sonne.
Warum scheint die Sonne? Ja, aber warum? Weil sie heiß ist und weil sie dann strahlt und weil sie kämpfen und sie tun. Aber warum kämpfen? Und ihr versteht, wohin ich will. Also, egal, wohin wir gucken, will eigentlich, wenn wir tief genug graben, es ist ein Mysterium. Kennst du das, wenn du Musik hörst und du hast eine Gänsehaut? Kann dir das jemand erklären? Ich meine, du kannst Prozesse erklären, den Körper vielleicht, aber eigentlich ist es ein Mysterium. Warum dieses Lied? Warum nicht der andere? Warum bei dir Gänsehaut, bei anderen denkst du, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe mal Träume, wenn ich schlafe, und die Landschaft in diesem Traum gibt es nur in diesem Traum. Und ich schlafe immer wieder und ich träume immer wieder von dieser Landschaft. Und die gibt es nur dort. Das ist ein Mysterium. Oder warum fällt immer diese eine Socke aus der Waschmaschine? Ein Mysterium. Und hier wollte ich euch was zeigen. Moment. Ja. Hier habe ich mal was aufgenommen. Das habt ihr bestimmt schon auch mal gesehen. Ich zeige es mal. Ich mache mal ein bisschen lauter. Ist auch schön. Lasst es auf euch einfach mal kurz wirken. Okay? Ich mache euch hier dunkler. Okay, bereit? Ich hoffe, es geht. Ja. Sagt, oh, jetzt geht es nach links. Es gibt kein Steuerung, kein Element, das man entdecken kann, was es bewirkt, warum sie so fliegen, wie sie fliegen. Es ist ein Organismus aus vielen, die zusammenkommt. Und es ist wunderschön. Thank you.
weiter gucken, aber es ist schön.
Aber
okay. So, leider muss ich unterbrechen, wenn wir weiterkommen. Von der Zeit her. In der Bibel finden wir, in Prediger, sagt der Prediger, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nun, dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut. Weder Anfang noch Ende. Paulus hat in Römer 11, nachdem er von Römer 9 bis Römer 11 ganz tief gegangen ist in die Geschichte von Israel und Gott, ganz kompliziert, und am Ende sagt er, oh, tiefe Reichtums, des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Und das liebe ich auch so besonders in Epheser 3, sagt Paulus, er gebe euch Kraft aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit, dass ihr durch seinen Geist gestärkt werdet in inneren Menschen. Durch den Glauben wohne Christus in euren Herzen, in der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet. So sollt ihr mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite und Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr erfüllt werden in die ganze Fülle Gottes hinein. Also wir sollen erkennen, was unsere Erkenntnis übersteigt, und es ist kein Grund, eine Sackgasse zu haben, dass wir es nicht erkennen können. Es ist etwas, was uns erfüllt, sagt er. Wenn ein Kind was weiter fragt, aber warum, warum? Genau so ist es die Forschung nach der Wahrheit, nach dem Leben. Es ist nichts, es muss nur so sein und nicht anders, sondern es ist Unendlichkeit an Entdeckungen, die wir erkennen können. Und das machen die seriösen Wissenschaftler. Es ist im Prinzip das, was sie machen. Wenn man gute Vorträge hört, dann hört man immer wieder unglaubliches Tiefe, was man entdeckt hat. Und am Ende hört man immer wieder, und mehr wissen wir nicht. In dem Universum nur 4% von Materien, die wir entdeckt haben, und mehr wissen wir nicht. Es ist aber keine traurige, mehr wissen wir nicht. Es ist eine, wow, ich will mehr. Wir können mehr erforschen. Es ist so unerdrücklich wunderschön. Mhm. Und es gibt ein fachliches Begriff, was sowohl die biblischen Wissenschaftler als auch die physischen und chemischen Wissenschaftler alle zusammen diesen Begriff sagen am Ende. Und der Begriff heißt, wow. Jetzt spreche ich zu den Erwachsenen unter uns. Wir haben nicht so viel Platz in unserem Leben für Mysterium in unserer Gesellschaft. Ja? Mysterium ist etwas eher am Rande, Kurioses, aber das echte Leben können wir Sachen herausfinden durch Mathe, Psychologie, Physik und so weiter. Ja? Und ein Beispiel dafür ist, ein gutes Beispiel ist, wie das Mysterium so in unserem Alltag funktionieren kann, in unserer Gesellschaft, ist wie so ein CSI New York Mysterium funktioniert. Kennt ihr das? So Serien? Bitte? Genau, es gibt andere. Aber das Prinzip ist ähnlich, okay? Ich hoffe, ich trete nicht auf die Füße, die CSI New York mögen. Ja? Man kann es auch genießen, es geht darum nicht, okay? Aber. Sorry, okay. Don't you know CSI?
Modern mystery. Do you have
Okay, no problem. Okay, das Mysterium in Cäsarenjörg funktioniert folgendermaßen. Öffnungsszene. Eine Leiche liegt auf dem Asphalt, ja, auf der Straße. Die kompetenten CSI-Kommissare kommen mit Sonnenbrille, machen die Sonnenbrille auf, gucken auf und sagen, da hat man nie nach Hause geschafft. Werbung. Nach der Werbung geht es weiter. Und wir finden heraus, durch mehr und mehr Entdeckungen, was da gezeigt wird, dass dieser Typ, der hatte Schulden bei der Mafia. Und darum konnte er die Schulden bezahlen. Das ist eine ganz, ganz kuriose Situation. Am Ende ging es nicht, sie haben ihn erwischt und jetzt ist er tot. Und das Mysterium ist vorbei. Nur in 40 Minuten und 20 Minuten werden wir erwischt. Warum könnte es sein, dass das eher öfter so unser Blick auf Mysterium sein könnte in unserer Gesellschaft? Ich glaube, das ist total verständlich. Ja? Noch vor 1000 Jahren, wenn Regen gefallen ist, da hat man gesagt, was? Die Götter hatten mit uns Gnade gehabt. Ja? Und wenn es Trockenheit war, oh, jemand hat gesündigt. Ja? Und das Mysterium von dem Göttlichen und Heutigen, was in Realität stattfindet, war immer präsent. Ja? Jetzt? Wenn wir stell dir vor, was wird passiert, wenn du jetzt alle möglichen Entdeckungen von den letzten paar Hunderten einfach mal veranschaulichen lassen würdest, die wir alle jetzt hier und heute kennen und davon profitieren. Stell dir vor, was das wäre. Ich habe es gemacht. Pass auf. 13. Jahrhundert. Brille wurde erfunden. 15. Jahrhundert. Also ich überspringe schon einiges hier. Ne? Buchdruck wurde erfunden. 16. Jahrhundert. Spültoilette wurde erfunden. 17. Jahrhundert, Dampfmaschine, 18. Jahrhundert, Impfungen, 19. Jahrhundert, Elektrizität, Fotografie, Konservendose, Nähmaschine, Streichhölzer, Anästhesie, Waschmaschine, Kühlschrank, Telefon, Glühbirne, Automobil, Spülmaschine, Aspirin, Radio, Röntgenstrahlen, Toilettenpapier. Ende des 19. Jahrhunderts wurde Toilettenpapier erst als kommerzielles Produkt auf den Markt gebracht. 20. Jahrhundert, Flugzeug, Fernsehen, Antibiotika, Penicillin, Galaxien. Das ist so krass. Wusstet ihr, dass 1924, bis 1924, haben Leute gedacht, es gibt nur eine Galaxie, die Milchstraße. Das ist die Welt, das Weltall. Das ist 2 Jahre vor Geburt von meinem Opa. Das ist krass. Kernenergie, Herzschrittmacher, Organtransplantation, Computer, erste Raumfahrt, 1957, Sputnik 1. Erster Flugzeug 1903, Weltall 1957, Mensch im Weltall 1961. Mobiltelefon in den 70ern. Magnetresonanztomographie, Satellitennavigation, GPS, Kassettenrekorder, yeah. World Wide Web, MP3-Player, künstliche Intelligenz. Das alles kennen wir und das ist alles fester Bestandteil in unserem Leben. Und wenn wir im Fernsehen sehen, dass wieder Elon Musk 50 seinen Satelliten im Weltall schießt, umschalten. Nichts Besonderes. Vor 100 Jahren, stell dir das vor. Und klar, es gibt Diskussionen, ob es wirklich besser ist oder schlechter, aber ganz ehrlich, siehst du es vor 100 Jahren besser zum Zahnarzt gehen oder heute? Oder 50 Jahre oder heute? Oder 20 Jahre oder heute? Und es ist dadurch nur verständlich, dass es einfach zu denken, dass das Leben besteht aus Dingen, die wir herausfinden. Gib uns nur genug Zeit und wir werden das im Labor einpacken. Durch Mikroskop gucken oder durch Teleskop und wir werden das Mysterium lösen. Was wir aber dadurch verpassen, ist, dass das echte Leben geschieht außerhalb von Labor. Als wir nach Deutschland kamen, haben wir versucht, in eine große Stadt umzuziehen, aus unserem Wohnheim in Tübingen. Wo die Wohnsiedlung, wo alle Aussiedler sitzen und gar kein schöner Zustand dort. Und wir haben zu diesen Deutschen aufgeschaut, die Autos gefahren haben, die Geld hatten, Arbeit, geregeltes Einkommen. Das war für uns, wow, die Welt. Und einer aus Hamburg kam und wollte uns helfen. Und wir haben ihn in Hamburg besucht. Und ich weiß nicht, wie ich ihn angeschaut habe, was er alles hat. Autos, großes Fernsehen, Frau, Kinder, alles geregelt. Und ein paar Monate später hat er sich erhängt. Und ich weiß noch, als ich mit seiner Frau telefoniert habe danach, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Weil das ist ein Teil von dem, was im Leben passiert. Erklär mal, warum hat er das getan? Du kannst vielleicht das erklären und sagen, ja, da hat er Schulden, haben sie nachher auch herausgefunden. Und er konnte damit nicht umgehen. Aber diese Erklärung hilft nicht. Das macht nur das Mysterium eine Stufe nach unten. Weil das Leben besteht aus so vielem, was unergründlich ist. Was sagst du zu jemandem, der ein ungeborenes Kind verloren hat? Erklär das mal. Der einen Schicksalsschlag bekommen hat, eine Krankheit, die nicht aufhört. Das gehört auch zum Leben. Genauso wie die Liebe, die du nicht erklären kannst, die wunderschön ist, wenn jemand dir etwas gibt, was du nicht erwartet hast. Oder wenn jemand vom Krieg fliehen muss, erklär das mal und löse das Mysterium, wie man damit umgeht jetzt. Und jetzt kommen wir schon gleich zum Thema Tempel. Seit tausenden von Jahren haben Menschen Geschichten, Gebete, Schriften, Poesie, Psalmen, Traditionen und Tempel gehabt, um dem Mysterium des Lebens zu begegnen, um es willkommen zu heißen als etwas, was zum Leben dazugehört. Wenn Menschen hingehen können und es gibt einen Ort dafür, wie ein Tempel, wo das Unerforschliche, das Göttliche mit dem Irdischen verbunden werden. Wo du das an Gott adressieren kannst, was in deinem Leben passiert. Wo es nicht etwas außerhalb des Lebens ist, sondern es ist integriert in das normale Leben. Das Unerforschliche. Und so ein Tempel war genau dafür auch gedacht, dass zum Beispiel in jüdischer Religion war es der große Bereich, wo wir hinkommen würden, dann war ein kleiner Bereich, wo Opfer gebracht wurden, war noch kleiner Bereich, wo einmal im Jahr der Priester hingehen wollte. Und wofür war das Ganze? Es war dafür da, damit Leute wissen, Gott ist mit uns. Und das große Mysterium ist ein Teil des Lebens. Als Jesus die Tempelreinigung gemacht hat, lesen wir, warum hat er das gemacht. In Markus 11 steht, er belehrte sie und sagte, heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes für alle Völker genannt werden. Ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Jesus war es wichtig, dass Leute hingehen konnten und nicht erst, wenn sie genug zahlen könnten für die Opfer und dann Markt und zahlen können. Nur dann, sondern sie können Zugang zu Gott haben. Zugang zu dem Höheren. Wir sehen auch in der ganzen Bibel, Gott braucht keinen Tempel. Wir brauchen einen Tempel. Und Gott möchte das für uns. Wie zum Beispiel Apostelgeschichte 17 sagt Paulus, der Gott, der die Welt erschaffen hat und alles in ihr, er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind. Aber auch schon Salomon, Riesenthema im Alten Testament, Tempelbau. David durfte das nicht, sein Sohn durfte das. Und dann war es zwischen testamentaler Zeit, zweiter Tempel, Zeitalter wird sogar danach genannt. So wichtig war das. Und Salomon sagt, als er das Tempel gebaut hat, wohnt denn Gott wirklich auf der Erde? Siehe, selbst der Himmel und die Himmel der Himmel fassen dich nicht. Wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Man könnte denken, oh ja, da wohnt Gott, wir müssen das bauen. Wir kennen noch, es gibt viele andere Stellen, wo Jesus mit Jüngern ist und die Jünger sagen, guck mal, dieses Herods-Tempel, was aufgebaut hat, mit Riesensteinen. Und Jesus sagt, kein Stein wird auf den anderen liegen, schon bald. Aber es geht noch weiter. Nicht nur, dass Gott nicht in diesem Tempel wohnt, sondern es gibt tatsächlich eine Entwicklung, die wir sehen in der Bibel. In Johannes 1 lesen wir diese Stelle, die wir sehr gut kennen, Vers 14. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Dieses Wort wohnt, ja, gewohnt hat, Jesus, der bei uns gewohnt hat, ist der Wurzel des Wortes ist Zelt. Und Zelt war damals gemeint also als Tempel, da wo Gott wohnen würde. So, man könnte das eigentlich so lesen und er hat bei uns gezeltet oder getempelt. Ja? Also er war da, wo das Göttliche in den Irdischen zusammenkommt, in den Körper, menschlichen Körper. Aber auch das bleibt nicht nur das. Also nicht nur Jesus, sondern, wahrscheinlich denkst du schon daran, wir sind jetzt Tempel, in dem Gott wohnt. Gott wohnt in uns. Als Jesus mit der Samariterin spricht und sie unterhalten sich darüber, Samariterin meint, ja, aber das Wichtige ist aber Gott an unserem Berg in Samarien anzubeten, aber ihr werdet das in Jerusalem. Und Jesus sagt, vergiss es. Es wird bald sein, dass wir im Geiste und Wahrheit anbeten werden. Jesus verwirft dieses Geografische nur da und da nicht. Nur im Tempel und da nicht. Und macht das viel größer, indem er sagt, in Geist und Wahrheit beten. Matthäus 18 steht, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Es gab mal eine Studie in Haifa, in Israel, ich glaube in den 60er Jahren war es. Sie haben Menschen, die am Krankenbett waren und Schmerzen hatten, quasi diese Schmerzen kann man, die Intensität von Schmerzen kann man messen. Und sie haben eine Studie gemacht, sie haben verschiedene Leute diese Menschen berühren lassen, in deren Schmerzen. Und nur wenn ein Mensch, ein nahe vertrauter Mensch, bei dem sie sich geliebt gefühlt haben, sie berührte, war der Schmerz um über 30% runtergegangen. Konsistent. Gott wohnt in uns. Und wenn zwei oder drei versammelt sind, ist er mitten unter uns. Gott, wir sind sein Tempel. Und wenn wir zusammenkommen, dann leuchtet dieser Tempel auf. Matthäus 25, ah ja, das dazu ein Bild. Ja, habe ich verpasst zu sagen? Na gut. Genau. Und das finde ich kraftvoll und wunderschön. So ist dieser Begriff, du bist ein Tempel, mit dieser Bedeutung dahinter, einen Raum zu schaffen, in dem wir dem Göttlichen begegnen, wirklich wundervoll und kraftvoll. Wenn man kurz zurück, Matthäus 25, lese ich noch, wir kennen diese Stelle von Schafen und Böcken, ja, wo Jesus diesen Gleichnis spricht. Und am Ende sagt er, wenn ihr den geringsten Brüder das getan habt, habt ihr es mir getan. Ja, also wenn wir jemanden sehen, der hungrig, durstig, nackt, fremd, und wir helfen denn, wir sind füreinander da, wir Menschen kommen zueinander und helfen einander. Da ist nicht nur wir einander, da ist auch Gott mittendrin. Da helfen wir dem Göttlichen. Und noch zwei schöne Stellen. In 1. Korinther 3, Vers 16 lesen wir, wisst ihr nicht, sagt Paulus, eigentlich wussten sie es nicht, aber er sagt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid. Und der Geist Gottes in euch wohnt. Und in Epheser sagt er auch, in ihm wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr zu einer Wohnung Gottes im Geist mit erbaut. Und eine schöne Stelle, wenn man jetzt diesen Tempel nochmal bildlich veranschaulicht, macht Paulus einen tollen Verweis, finde ich. Das kann man wirklich gut verinnerlichen. Und zwar gibt es diese Stelle, die sagt, lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen. Zu einem heiligen Priesterschaft und durch Jesus Christus geistige Opfer dazu bringen, die Gott gefallen. Das ist der Unterschied. Von einem Tempel, der einfach ein Ort ist, wo man hingehen konnte, und das irgendwie in Berührung gehen konnte, zu wir, wo Gott seine Gestalt annimmt, in unseren Leben, in unser Körper, in dem wir einander begegnen. So lasst uns dieser Tempel sein. Lasst uns wissen, dass die Alltagsbegegnungen keine profanen Begegnungen sind. Dass der Unterschied von hier, was wir jetzt hier machen, im Gottesdienst und draußen im Alltag, so wie hier, als auch dort, da ist Gott am Werk. Und deine Begegnung, deine Liebe, dein Handreichen, deinem Mann, deine Frau, dein Freund, dein Kind ist ein Ausdruck von Gottes Liebe. Nicht abstrakt, irgendwie profan, poetisch, sondern das ist eine Realität. Gott ist real in diesem Mysterium von uns als sein Tempel. So, lass uns zum Abendmahl kommen und ja, das Mysterium von diesem Jesus, der auf die Erde gekommen ist und eben dieses Göttliche mit Irdischem verbunden hat, feiern und diesen Raum, was er uns eröffnet hat, auch verinnerlichen und in unserem Leben manifestieren. Ich bete für euch. Vater Gott, himmlischer Vater, ja, wir können dich nicht erkennen und wir erkennen dich immer wieder neu. Und danke, dass du dich erkennen lässt auf diese wunderschöne Weise, wo wir auch durch Jesus besonders sehen, wie du bist, Vater. Und hilf uns, diese tiefe Liebe, die er uns gebracht hat, dass wir durch diese tiefe Liebe dich sehen, Vater. Dass du uns niemals loslässt, dass du uns niemals aufgibst, dass du immer einen Raum für uns schaffst, sodass wir dich bewundern können, dieses Leben bewundern können, was du erschaffen hast. Und wenn es tiefe Sachen gibt, die wir nicht verstehen, die uns Schmerzen bereiten, dass wir wissen dürfen, das gehört auch zum Leben. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das ist nicht etwas, was irgendwie verbannt werden muss und doch gelöst werden muss, sondern du bist in dem und wir können Sachen loslassen und in deine Hände geben und mit dir zusammen weitere Antworten erfahren, die uns weiterbringen. Danke, Jesus, für dein Leib, was du für uns gegeben hast, für dein Blut, was deine Liebe zeigt, was bis zum Äußersten geht und dass wir mit dir zusammen geborgen sind. Im Namen von Jesus. Amen.